Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 7.7.2026. Wir sind heute da mit einem, eigentlich wäre ein regulärer dran, aber es ist so viel regattamäßig passiert oder im Thema Regatta, dass wir ein Regatta-Spezial machen. Und auch bei einer Regatta ist der Cristiano Ronaldo des Contender-Segelns, der Podcasten. Hallo Carsten in Middenblick.
Moin, hi.
Und Miku hat lauter gelacht dazu. Hallo Miku, du bist nämlich in Lorient.
Bonjour, genau, ja, in Lorient und ja, aber wieso denn jetzt, verstehe ich jetzt gar nicht, der ist doch völlig aus, der Ronaldo.
Ja, der was ist der?
Der ist doch out, der ist doch völlig hinüber. Nein, ich verstehe gar nicht, warum du dich jetzt ausgerechnet Carsten mit ihm vergleichst.
Also, deshalb wollte er auch.
Nein, also, Carstens Stelle wäre beleidigt.
Ich bin auch.
Ich habe das so gut. Ein absoluter Weltstar, der Goat, der schon ein bisschen...
Die Ziege,
jetzt
ne?
auch schon ein bisschen älter ist als seine Konkurrenten.
Stefan, hör auf, du brauchst gar nicht da rumringen.
Letztes Mal war ich noch Rennradfahrer, du.
Aber ja, genau, siehst du.
Aber ist alles nett gemeint. Nein, ich verstehe schon. Alles
natürlich.
Fangen wir mal mit Offshore an. Miku, du warst jetzt 2 Tage, hast dir Malizia angeguckt. Erzähl mal. Das Boot ist da.
Also es waren jetzt keine 2 vollen Tage, ne? Aber ich meine, das war eigentlich ein ganz nettes Event, muss ich fast sagen, das aber wirklich, sagen wir mal, sehr zurückhaltend dargeboten wurde. Ich habe das ja auch schon geschrieben, auf Segelreporter ist das ja alles sehr ausführlich beschrieben worden. Also tatsächlich ist jetzt Malizia 4 gewassert worden, vom Stapel gelaufen und das läuft ja hier immer so ab, dass es eben dann quasi vom Kran reingehoben werden, diese Imoca. Und das war diesmal wirklich eine ganz andere Veranstaltung, als das, sagen wir mal, noch vor 6 Jahren gewesen ist.
Ja, als Malizia 3
als Malizia 3 ins Wasser kam und so weiter und so fort. Und wenn ich dran denke, früher der erste Foiler, Jeremy Bayou, mit seinem ersten Charal, das waren Events, da sind also wirklich ohne Witz, da sind zehntausende Leute da gestanden und haben sich das alles angeguckt. Und
ja, und jetzt Malizia war ja in Hamburg, ne? Das war eine große Nummer mitten in Hamburg, genau.
Ja, in Hamburg ist viel los gewesen, ja.
Ja, toll, ja, hast recht.
Aber eben nicht in Lorient. Weil in Lorient ist das alltäglich. Ich gebe euch gleich mal ein Beispiel, weil gestern war die Wasserung von Imboca, von Malizia 4. Ja, und heute ist auch genau unter Ausschluss der Öffentlichkeit sozusagen, ist wieder ein Ultim gewassert worden. Also ein Ultim-Trimaran, nämlich der von Louis Burton. Haben wir da schon mal drüber geschrieben bei Segelreporter? Dass Louis Burton, muss man erstmal auch so sagen, dass ausgerechnet der jetzt einen Sponsor gefunden hat für sein Ultim-Projekt. Ganz interessant, das ist ein Bekleidungsunternehmen, die also jetzt nicht so ganz so groß dastehen wie seinerzeit Alex Thompson mit Boss, aber ja, Armand Thierry und ja, hat irgendwie so einen Sponsor gefunden, mit dem keiner gerechnet hatte letztendlich, also auch niemals irgendwie vorher in Erscheinung getreten ist in der Segelwelt. Ja, das hat er heute, ja, die Ex. Ja, er hat, ich glaube, es waren 3 Ex vorher. Also es ist wirklich ein ganz altes Modell, Ultim, aber ja, man weiß schon, dass er überall finanziert ist. Er macht jetzt die Route rum mit natürlich. Er ist dabei 2028 bei der großen Weltumsegelung wieder mit den Ultims und ja, der hat schon wieder finanziell alles abgesichert. Also wie hat das
ja, wobei hat,
fragen die auch die Franzosen, ne?
Genau, ich glaube, ich habe das mitgekriegt, ich glaube, aber eigentlich fand ich das eher eine traurige Geschichte, weil der war ja nun, wenn wir uns erinnern, ich meine, der gehört ja immer zu den Top-Leuten in der Imoca, ne, und Vendée Globe war ja ganz, er hatte doch den ersten, nee, gar nicht, den zweiten, quasi, er hat den ersten Plattbug, den hat er ja von Tripon übernommen und war damit ja relativ Favorit auch bei der vergangenen Warney Globe. Da hat er ja irgendwie zwei Mastbrüche gehabt, da war er ganz spät dran. Und ist er dann die Warney Globe doch noch relativ gut gefahren, aber hat ja dann zum Schluss auch wieder einen Ausfall gehabt. Ne? Und dann war so, macht er denn jetzt eigentlich irgendwie weiter oder nicht? Und dann war, nee, er hat keinen Sponsor und so. Und dann, genau, dann kam plötzlich diese Trimaran-Nummer um die Ecke. Und also ich habe das nicht so richtig einordnen können, weil das ist eben kein schneller Trimaran. Aber und warum das der Sponsor macht und warum er, ich glaube, sein Schiff ist ja verkauft, das hat jetzt ein anderer übernommen, also dieser Plattbug eben von Tripon damals. Ja, wie auch immer. Aber
Carsten, was ist denn da traurig dran? Da ist doch nichts traurig dran.
Ja, traurig, dass er sein...
Er ist aus diesem ganzen Imoca-Kram raus, wo alles daneben ist im Moment und macht jetzt, segelt jetzt was wirklich Schnelles.
Ja, ist doch geil. Vielleicht find's cool. aber eben, ich finde traurig, immer wenn man eben sich hinten anstellen muss, natürlich hat er ja damit keine Chance gegen irgendwie die ganzen Neubau Trimarane und kommt und er hat ja immerhin mal, was war da denn, Warney Globe Dritter, ne? Bei der als Boris
da war Dritter, erste
gefahren hat. Das, genau. Also der ist, kommt ja davon ganz oben. Ja. Ist ein richtig guter Typ. Und dann, ja, egal, ich habe es noch nicht so nur ganz verstanden. Vielleicht ist es traurig, vielleicht ist es toll, vielleicht hat er auch keinen Bock mehr gehabt auf Imoca. Ja, aber ja, sehr interessant, finde ich. Ja.
Also ich habe das Titelbild für den Podcast schon gebaut. Da steht ganz groß ein Bild von Boris und drüber, das ist Boris neu, alles über Boris neue Malizia 4. War das jetzt alles oder wollt ihr jetzt über alte Trimarane sprechen? Oder?
Ja, hallo. Gut, ich habe ja nur als Beispiel gebracht, dass hier viel los ist letztendlich.
Fand das spannend.
Also, ja, gut, okay, also dann gehen wir jetzt voll auf Malizia 4 über, weil das ist ja auch der andere Punkt. Es steht ja gar nicht Boris Herrmann im Mittelpunkt, es steht das Boot im Mittelpunkt, Leute. So ist das eben. Und dieses Boot wurde jetzt vom Stapel gelassen sozusagen, vom Haken genommen und schwimmt jetzt, hat den Mast gestern gleich auch gestellt bekommen und heute war dann auch Kentertest. Und das war irgendwie beide Events in Anführungszeichen war wirklich ein professionelles Vorgehen von der gesamten Crew. Das hat mir wirklich gefallen. Also ich habe jetzt mittlerweile ja eine Menge Crews hier auch schon gesehen. Und das siehst du schon, wie die ihre Boote an den Haken nehmen und wie die damit umgehen und wie ein Mast gestellt wird und wie lang das jeweils dauert und so weiter und so fort. Und hier geht das cool ab. Das muss man wirklich sagen. Und wenn ich dann auch beispielsweise mit den begleitenden Leuten so rede, also das ist kein spezieller Freund, aber mit dem ich sehr gerne über solche Themen rede, ist Jean-Philippe der Taucher. Das ist derjenige, der heute die Schlinge um die Kielbombe gelegt hat, damit das Boot gekippt wird. Und der hat auch gesagt, also nee, ging cool heute ab, obwohl wir eine Unterbrechung hatten, aber das lag jetzt wirklich nicht an den Malizia-Leuten, sondern der Kran hat irgendwann einen Geist aufgegeben und wollte nicht mehr und musste dann wieder eingefahren werden und hoch wieder fahren und das ist dann immer eine Geschichte von einer halben Stunde und lange Rede, kurzer Sinn, es hat dann doch funktioniert und er hat auch ordentlich funktioniert, der Kran, und war alles in Ordnung. Es ist aber trotzdem erstaunlich gewesen, wie viel länger jetzt diese Klassenvereinigungs-Jauge, sagen ja die Franzosen dazu, jetzt benötigen, um das wirklich alles zu vermessen. Also bei so einem Imoca mit Foils dran und so weiter und so fort, das ist schon echt ein Act. Ne? Und die gehen da wirklich noch so auf die altertümliche Art und Weise vor. Ne? Das hat mich dann auch gewundert. Der rennt da nicht, der fährt da nicht mit dem Schlauchboot nebendran und hat irgendwie so ein Laser, so ein Laserabstandsmesser oder sonst irgendwie was, sondern der hat tatsächlich, der hat so einen Stab gehabt, auf dem die Zentimeter eingetragen waren. Und dann hat er das so unter das Ruderblatt gehalten, also an den Aufhänger, an den Aufhängeraufnehmer vom Ruderblatt. Und dann, das Boot stand ja dann vertikal und dann bis zur Wasseroberfläche. Und dann hat einer das oben halten sollen. Und dann alle haben gespannt geguckt, ob der das oben hält, das war einer aus dem Team, ob der das vielleicht ein bisschen höher zieht. Aber er hat es wirklich sehr ordentlich gehalten. Ja, und dann geht er so nach unten über die Schlauchbootrand und guckt sich das an und notiert dann auf irgendeinen Zettel 22 Zentimeter oder was weiß ich oder 35, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es war, aber jedenfalls, das wird alles penibel genau auf die alte Art und Weise auch mit so einem Zugmessgerät oben am Masttop. Die hängen dann dieses Messgerät an den Masttop und lassen dann für einen gewissen Zeitraum den Zug vom Kran, also diesen Druck, diesen Zug, der auf der Schlinge, auf dem Seil ist, was letztendlich das Boot in die 90-Grad-Position gebracht hat, diesen Zug lassen sie los für, was weiß ich, 5 Minuten oder sowas. Das muss relativ lange sein. Und dann misst dieses Gerät eben die Zugkraft. Ne? Und ja, also auf der einen Seite unspektakulär ist allerdings, muss man auch dazu sagen, sehr in der Diskussion, ne? Weil das sind ja jetzt so Messungen, die dann da durchgeführt werden. Das war heute also wirklich beispielgebend, weil es war, die Wasseroberfläche war popoglatt. Also es war wirklich, also völlig glatt. Es war kein Hauch Wind zu spüren, gar nichts, ja. Und und wie soll das dann, was soll das dann erst werden, wenn draußen mal so 3 Meter Welle ist und die Kiste ist gekippt und die Wellen, die klatschen immer wieder über das Großsegel und so weiter und so fort. Weil Segel waren natürlich heute auch keine gesetzt, sondern einfach nur der Mast runtergezogen. Aber das sind dann so Erfahrungswerte, die dann da eine Rolle spielen. Ich habe das auch im Artikel so geschrieben, wie die Jauge, wie die Klassenvereinigung das möchte. Und das ist ganz interessant eigentlich. Ja.
Ich denke, das sind ja eigentlich fürs Aufrichten die schwierigsten Bedingungen. Ne? Normalerweise würde ich sagen, große Wellen, die helfen einem ja eher beim Aufrichten. Und man muss dazu sagen, diese ganze Kentertest-Geschichte, die ist ja, das gibt es ja schon seit vielen Jahren und das ist ja eigentlich eine gute Sache, ne? Weil erinnern sich noch Leser, aber es gab ja nun die Geschichte der Ronny Lob ist ja so, dass da bei Cap Horn, die dann, wenn die dann mal gekentert waren, die Mokas, dass die sich eben nicht mehr aufgerichtet haben und dann mit Klopfgeräuschen und dann andere, die retten mussten, da gibt es ja unglaubliche Geschichten irgendwie, wobei die sich eben nicht mehr aufgerichtet haben. Ne? Das ist ja schon ein großer Sicherheitsaspekt. Und bei Boris kann ich mich auch erinnern, mein letztes Jahr, da haben ja alle immer gesagt, als wir da losgefahren sind, auch als er zur Vendée Globe, hat er doch das sah aus wie so eine Hundehütte vom Mast, hat er sich irgendwie hingebaut und dachte, nimmt er jetzt seinen Hund irgendwie mit? Aber diese Kiste, die hatte auch nur dafür gesorgt, dass der Auftrieb auf dem Deck so gestaltet ist, dass er eben diesen Kentertest besteht, weil er, glaube ich, Gewicht aus dem Kiel rausgenommen. Jedenfalls haben sie irgendwas an der Konfiguration verändert, dass eben dieser Kentertest nicht mehr funktioniert. Also sie bewegen sich genau an dieser Kante, wo es gerade noch aufrichtet oder nicht. Und also von daher ist das wahrscheinlich schon alles ganz spannend. Und ich habe irgendwo auch gehört, hast du das auch mitbekommen? Irgendwie sagte Boris, dass die Neubauten jetzt alle stärkere Masten haben müssen. Also es sind ja One-Design-Masten Kieler auch. Ne? Und
ist auch im Artikel erwähnt worden. Natürlich, okay. Es sind robustere Masten, ne? Die auch entsprechend schwerer sind. Und das ist jetzt eine Klassen, die Neubauten nur, ne? Also was dieses Jahr eben aus dem Werftteil rausgeschoben wird. Aber es ist trotzdem, es ist schwerer, der Mast ist schwerer, definitiv.
Ah, okay.
Aber hält sich im Rahmen. Ne? Also wie viel das genau ist, kann ich dir nicht sagen, aber es hält sich wirklich im Rahmen. Und es gab auch keinerlei Proteste angeblich irgendwie von Seiten der Neuen, die sich dann benachteiligt gefühlt hätten oder sonst irgendwie was. Unterm Strich soll ja auch Boris Hermanns Boot, die Malizia 4, soll ja auch leichter sein als das vorherige Boot. Und was dann auch so einige Unkenrufe hier aus der Gegend waren, dann halt auch, ja gut, das war auch wirklich nicht schwer, dass das Boot leichter wird. Vorher
das war am Rand.
Aber ansonsten, man muss wirklich sagen, das war, würde ich gerne nochmal mit aus vollem Herzen sozusagen betonen, es war eine gute Vorstellung gestern wie heute. Und es gibt dann immer so ein paar Momente, dann auch, wo du dich fragst, mein Gott, muss das jetzt sein? Aber das ist natürlich alles so eine Geschmackssache. Und ich meine, das Malizia-Team ist ja wirklich bekannt für durchgehend gute Medienarbeit. Und die sind auch unglaublich engagiert da. Und die haben auch wirklich tolle Fotografinnen und tolle Fotografen. Und das ist wirklich klasse, wirklich, was die da bieten. Die Videoaufnahmen und die Fotografien, So ein bisschen kann ich das beurteilen, die machen das richtig klasse. So, und das ist das eine. Und dann das andere, dann kommen natürlich dann danach auch, ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen Action haben. Also gut, dann ist das Boot, das steht dann also quasi, das ist dann in der 90-Grad-Krümmung drin und eigentlich die vorne da von der Imoca-Klassenvereinigung, die wollen eigentlich jetzt langsam mal den Mast schon wieder loslassen, die da oben am Masttop irgendwo stehen mit ihrem Schlauchboot. Aber jetzt kommt dann Boris mit seinen Mitseglern. Ja, und dann, wir wollen aufs Boot. Also gut, sie fahren mit dem Schlauchboot an die Seite und dann kommt eine gute Kletterperformance. Und zwar muss man sich das so vorstellen, am Heck hinten, das eben vertikal nach oben steht, wird dann hochgeklettert über die beiden Ruderblätter und so. Und das ist schon ein echter Weg, ne? Also bis er dann oben ist und so. Und Boris Herrmann ist auch wirklich als allererster da hoch und hat das auch sehr gut gemeistert, finde ich. Und dann stehen die dann da alle so und schauen dann in Richtung Kran sozusagen und wo dann eben die ganzen, muss man immer wieder dazu sagen, die ganzen Malizia-Fotografen und Videografen stehen. Und ja, und dann wird in die Kamera gelächelt, wird sich umarmt und so weiter und so fort. Reicht aber noch nicht. So, jetzt geht's dann runter. Jetzt dann ruft dem Boris irgendjemand zu, lauf doch mal am Mast entlang. Und ja gut, also Boris läuft dann los, ne, und läuft und du siehst schon, oh, das könnte auch ein bisschen in die Hose gehen, weil der Mast ist glitschig, ne, der ist irgendwie feucht oder was weiß ich gewesen, ne, ja. Und Boris barfuß, ne. Gut, er kriegt das aber sehr gut hin, nur, ja, dann stehen dann neben dir Leute, die sagen, oh, ein Mastwalk. Und ich sage, nein, das ist doch kein Mustwalk. Ich meine, das hat doch jetzt gar nichts mit Alex Thompson zu tun oder so. Ja, doch, Mustwalk, ja. Und das war natürlich dann, es war eigentlich irgendwie ein bisschen unnötig. Dann hat er Cole Brower rübergewunken, die ist auch tatsächlich die Hälfte des Mastes gelaufen. Die dreht sich um, ruft Herrn Will zu. Und ja, und der, der.
Ach so,
der
Will Harris.
Ja, Will Harris. Ne? Der kommt nicht.
Der hatte keinen Bock, oder?
Also, das meine ich nicht. Also, ganz und gar nicht. Aber dafür ist er dann vom Boot runtergesprungen. Aber auch nur, wenn Cole Brower mitspringt.
Ins Wasser?
Und, ja, ins Wasser, in dieses brackige Labarswasser.
Ach so.
War ganz nett. So
aber gut.
Mehr
Backstage, was zu hören.
Wir rufen mal Helge an, der soll dem für den nächsten Mastwalk so eine, die haben so eine super Anti-Rutschfarbe, Helge von der Linden, für den Mast. Dann kannst du das ja draufpinseln heimlich, wenn du wieder aus den Innenhöfen kommst. Mhm. Und dann kann Boris da ein bisschen entspannter drüber gehen. Diese Krängungstests sind übrigens, ist gar nicht so unüblich, auch bei es wird bei so One-Offs viel gemacht und bei Prototypen. Also ich glaube, früher hat man das sowieso machen müssen bei neuen Booten. Jetzt nehmen sie halt für die CE, die wollen halt auch die Stabilitätswerte wissen und da werden halt so die Berechnungen genommen. Aber wenn du halt keine Daten hast, macht das Sinn. Ich habe sogar schon an zweien teilgenommen, zwei Krängmüsters. Ich habe das auch mal gesehen. Ja. Also ist nicht nur bei den Imoca. Miku, sag mal, du hast ja das Boot vorher auch schon gesehen. Lustiges Foto mit den, wie es vor den Fischerbooten geparkt war. Da gab es ja dann eine ganz eigene Theorie.
Das, ja, Moment,
das ist schon mal,
eigene Theorie.
Nein, das war ein Scherz, dass er sich schon natürlich mal, dass ich schon mal wieder, die Malizia an die Fischerboote gewöhnt hat.
Ja, es war wirklich so, ne? Also das war, also ich meine, das kam zwar jetzt von mir, aber ich habe ähnliche Kommentare aus dem Umfeld gehört und so. Es ist halt so ungewohnt, weil in La Paz wird im Moment gebaut. Genau auf der Strecke, auf der letztendlich die Imoca, die ja immer alle in La Paz ins Wasser gelassen werden, auch auf dem Bock transportiert werden. Und auf dieser Strecke, da kamen die halt eben, wären die niemals unfallfrei durchgekommen. Also werden die Imoca hinten im Fischereihafen, das ist ein großer Industriehafen letztendlich, wo auch sehr viele Industrieboote gewartet werden und repariert werden und so weiter. So eine Riesenfläche ist das. Und da gibt es halt auch riesige Becken und so weiter und so fort, wo die Boote dann eben problemlos ins Wasser gelassen werden können. Nur, ja, da verirrt sich überhaupt gar keiner hin. Und dann an dem Sonntagabend war das, glaube ich, ja genau, Sonntagabend fahre ich hier, mache hier meinen Kontrollrundgang auf dem Fahrrad und Rundfahrt auf dem Fahrrad und ja, und sehe dann da hinten die nagelneue Malizia. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein, zwischen den Fischerbooten. Ne? Und der Witz war der, ich glaube, ich habe auch ein Foto gepostet, der Witz war der, das Rot von dem
farblich
von,
perfekt
von Malizia ist genau in das Rot von diesem riesigen Fischerboot, was 3,50 Meter hinten dran stand, ja, genau übergegangen. Und da musste ich dann doch an diesen Satz von Boris Herrmann denken. Und bitte jetzt nicht übel nehmen, lieber Boris Herrmann, aber ich musste an den Satz denken: Plötzlich baute sich vor mir eine riesige Wand auf. Und das war diese Geschichte, als er eben ja, in dieses eine Fischerboot vor zwei Vendée Globes sehr gut gelegen reingedonnert ist. Ja. Aber das ist, andere haben gesagt, das ist ein gutes Omen. Haben sich angefreundet, die Boote,
ja,
die mögen sich jetzt und ist überhaupt kein Problem mehr. Also wunderbar.
Hast du das, was ist denn sonst so dein Eindruck von dem Schiff? Das ist ja, hast du das mal verglichen mit dem von Royon? Ist dann von der Form her das Gleiche, ähnlich? Oder hast du da keine Vergleichsmöglichkeit?
Es ist dasselbe.
Exakt, genau.
Zumindest was die Rumpfform anbelangt, ist es dasselbe Boot. Die haben natürlich ihre Unterschiede in der ergonomischen Ausstattung irgendwie, das ist natürlich ein bisschen anders aufgebaut, innen drin dann, aber also wirklich, die Rumpfform ist exakt das Gleiche. Und das wird auch genau das Gleiche beim kommenden dritten Boot, Schwesterboot sein, Bonk Populär daneben. Ne? Aber das ist cool, das ist gut, das sieht gut aus. Ich finde auch, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das mit den Chines, ich finde das echt geil. Also diese zwei Etagen, die da irgendwo von außen zu sehen sind, die sind hier bei Boris Herrmann bei Malizia 4 viel besser zu sehen als bei Thomas Rouillon. Der hat ja einfach irgendwie eine Farbe drauf geklatscht, weil er ja gerade keinen Sponsor hat und naja. Aber das ist ja, die haben wir ja schon oft drüber geredet, aber also wirklich der Vergleich zwischen den beiden Booten ist tatsächlich, also zumindest was den Rumpf anbelangt, kann man sagen, dasselbe Boot.
Ist ja auch die gleiche Form, ne? Aber wurde denn auch was drüber, ich meine, kurz vorher ist ja DMG Mori, gewassert worden. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, über diesen Bastel, diesen markanten Wulst unter dem Bastel, Rumpf.
Ja.
Ne? Genau. Wurde da irgendwas drüber? Ich meine, im Endeffekt können wir uns ja darauf vorbereiten, dass die zwei Konstrukteurbüros eben Verdier und auf der einen Seite mit Bastel und Koch eben ohne Bastel. Das sieht ja schon sehr unterschiedlich aus. Wurde da irgendwie schon mal gemutmaßt, was jetzt eigentlich besser war? Also ich finde es ja schon sehr erstaunlich. Normalerweise sieht man auch zwischen gleichen Designern nur relativ minimale Unterschiede, aber das ist ja schon markanter. Wurde das irgendwie gemutmaßt, ob das funktioniert
Ja, das ist das Thema im Moment.
Das Thema,
also wirklich,
ne?
Ja. Wirklich, also jetzt von der technischen Seite her.
Ja, klar.
Das ist wirklich das Thema und ich muss sagen, ist auch ein spannendes Thema, ne? Weil was von vornherein abgelehnt wurde von allen, die in irgendeiner Art und Weise sich als wirklich Technikkenner hier bezeichnen, ist der Umstand, dass dieser Bastel gemacht wurde, damit Kojiro Shiraishi wirklich bequemer um die Welt segeln kann. Ne?
Hatten wir auch
also das, ja, Quatsch. Das ist, er hat es ja immer gesagt. Kojiro hat das ja immer wieder behauptet. Nur das ist nicht der Grund gewesen. Der Grund ist einfach der gewesen, soweit ich das jetzt von zwei Boat Captains gehört habe, die also wirklich in dieser Szene wirklich sehr, sehr gut bewandert sind. Und die haben beide gesagt, diese Art und Weise, wie das da gebaut wurde, weist deutlich darauf hin, dass das Boot noch schneller sein wird, vorausgesetzt wird gut gesegelt, vorm Wind beziehungsweise auf halben Windstrecken. Und zwar da wird es wahrscheinlich wirklich einen halben bis ganzen Knoten schneller sein als die anderen. Wenn es
die alten, gut gesegelt nicht als das von Boris, sondern als schneller als die alten.
Sagen wir mal so, als die alten. Ja,
ach so,
aber
oder?
Ich weiß
ach so,
es nicht so ganz genau, wie das so. Okay. Ich meine auch, dass das durchaus auch für die neuen Boote gelten könnte. Aber, jetzt kommt das große Aber, Carsten. Es ist dramatisch, was die für Prognosen abgeben, sobald es ein bisschen höher an den Wind rangeht.
Ja,
also, es ist Quatsch. Und noch richtiger, größerer Quatsch ist diese Geschichte, dass da eine Aerodynamik, jetzt hätte ich es auch noch beinahe falsch gesagt, eine Aerodynamikverbesserung stattfinden soll. In dem Moment, wenn das Boot sich auf die Foils hebt, dass dann der Wind unten drunter besser durchrauschen sollte. Hallo?
Das Nein. ist ja bei den America's Cuppern so. Das ist
ja,
der Grund
aber
für den
ist es so?
Ja, natürlich.
Ist es so oder ist es eine Annahme?
Nein, das ist Fakt. Die haben ja die America's Cuppa, haben ja alle.
Aber
so
nicht
diese,
in Wellen.
Aber die fliegen, aber die fliegen ja viel höher. Ja,
aber
die fliegen einfach viel höher.
Boot, um so ein 7-Tonnen-Boot.
Nein, will ich ja gar nicht sagen. Für die Cuppa ist es so, aber für ich glaube, für die Imokas war das nicht der Grund. Jedenfalls nicht der Hauptgrund, weil die ja nicht so hoch fliegen. Die sind ja auf ihren Foils ja immer noch eher so im Skimming-Modus und die haben ja auch kein Heckleitwerk, die haben ja keine Trimklappen am Ruder, insofern hast du recht, also das scheint nicht der einzige Grund zu sein und alles, was dem Mori dazu bekannt gab, war ja wirklich, dass es schneller angleitet und dann eher und eben nicht so doll kränkt, ne? Dass dann eher auf der Außenkante sich abstützt und einfach generell gerader segelt und dass das damit eben hast du noch weniger benetzte Fläche, aber ja, wir werden sehen.
Also ich will es mal vorsichtig formulieren. Ich nenne keine Namen, aber ich kenne Leute, die sind mit einem Designer aus der gegnerischen Abteilung unter diesem Boot von Shiraishi Kojiro gestanden und haben vor allem gesagt, dass dieser Ansaugeffekt, der da hinten entstehen könnte, in dem Moment, wenn sich das Boot eigentlich auf die Foils erheben sollte. Und da ist bei den Imokas ist ja dieses Problem, dass die eben hinten nicht rauskommen, richtig, erstmal, weil uns halt eben die Trimklappen am Ruder fehlen. Und dieser Ansaugeffekt, der ist im Prinzip nicht berücksichtigt worden. Mit diesem Bastel eventuell sogar noch stärker ist. Denn es gibt ihn schon bei den ganz, in Anführungszeichen, normalen, foilenden Imoka, gibt es diesen Ansaugeffekt. Nur der wird viel, viel schneller überwunden und eben auch viel früher. Also es ist problematisch auf der einen Seite, aber es kann nur bewiesen werden, indem da einer diese Kiste richtig hart rannimmt und womit wir wieder bei Nicolas Lundven sind.
Der ist ja bei DMG Mori mit dabei und Sam Davis ja auch. Aber wo ich jetzt gerade, in den letzten Tagen ist auch viel über Sebastian Simon berichtet worden. Der hat jetzt zwar wieder auch gerade der hat auch schon Ironman gelaufen. Jetzt ist er, glaube ich, wieder so ein 70,4 Ironman. Das ist ja eher der Aus-, aber der baut ja genau das, da hatten wir beim letzten Podcast, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Der ist ja immerhin der Vendée Globe Dritte und der hat ja eben auch, der hat ja quasi ein Schwesterschiff von DMG Mori, das soll auch schon bei der Route Ruhm starten und das wird der echte Vergleich sein, weil natürlich Seb Simon ist einer der Mitfavoriten mit dem Boot und wenn der bei DMG Mori wissen wir eben nicht so genau, wie das auch seglerisch dann nachher abläuft, aber der hat ja eben auch genau diesen Bastel. Also es wird genau auf diese beiden Konzepte hinauslaufen, was ist schneller und wahrscheinlich werden wir schon Antworten bekommen bei der Route Ruhm. Wurde da eigentlich drüber gesprochen, wie man diese Strategie ändert, dass Boris jetzt plötzlich Route Ruhm und alleine fährt?
Naja, also was heißt jetzt von offizieller Seite, das heißt auch von Seiten der Maritia Crew ist da, sagen wir mal, das, was man halt auch überall liest, ne, gesprochen worden, eben, er hat sich entschieden und so weiter und so fort. Und das mag ja auch alles so sein, aber ich glaube schon, auch nach Rücksprache mit anderen Leuten hier aus der Gegend, wir glauben eigentlich alle, dass das auch ein kleiner Sponsorendruck ist, weil du kannst ein Rennen wie die Route Ruhm, kannst du nicht einfach auslassen. Du kannst nicht einfach sagen, nee, mach ich das nicht. Geht nicht.
Aber steckt.
Vor allem, wenn du vorher Ocean Race Atlantik segelst. Weil ich meine, das darf man nicht vergessen.
Mehr,
am 1. September rutscht er zum ersten Mal darüber.
Steckt nicht mehr das Problem des Ocean Race dahinter? Ich meine, nach wie vor sind da drei Meldungen. Ne? Also, ich habe ja. also du hast ja recht, dann Sponsorendruck. Ich habe eher das Gefühl, weil das Ocean Race ja dann, ich meine, mit drei Booten wird es eine Farce. Du würdest über auch keine Medien-Output richtig bekommen. Und dann hast du natürlich recht, vielleicht als Ersatz für die Ocean Race ist dann natürlich bei Route Ruhm, geht es ja natürlich dann richtig ab halt. Ne? Insofern wird das auch als Medien-Background würde auch damit zusammen. Abgesehen davon, dass es natürlich ein toller Vergleich ist, weil jetzt ja dann doch eben und gerade mit Seb Simon und DMG Mori und Boris dann eben Neubauten auf höchstem Niveau dabei sein werden. Unter anderem auch natürlich Jeremy Bayou, der komplett umgebaut hat seine Kiste. Also das wird dann schon. Also da freue ich mich wirklich drauf, weil ich war schon, das ist eigentlich der Höhepunkt dieser Saison und ja, da war Malice eben nicht gemeldet und jetzt halt doch und ich befürchte, dass es mit einer Schwäche vom Ocean Race zu tun hat, aber wurde nicht drüber gesprochen, oder?
Also was hier in jedem Fall hinter den Kulissen immer wieder betont wird, ist the man to beat ist Jeremy Bayou auf Ferrari.
Ja. Ja,
das,
ja,
also sie sind sich alle einig, dass das ein genialer Zug war, was der Mann aus seinem Echt? Boot.
Ach, das ist spannend. Das
ja, mhm. ja. Sie sind sich alle einig.
Weil die wissen ja noch gar nicht, wie es fährt, ne? Oder aber.
Okay. Ja, nee, aber das ist geil, so jetzt, also so konstruktionstechnisch. Ich meine, man darf das nicht vergessen, diese ganzen Präparateure hier, also
ja.
zumindest auch Boat Captains und so weiter und so fort. Die sitzen ja alle vorm Computer. Und die haben ja auch diese ganzen Berechnungen und die wissen ja genauso Bescheid wie die Bootsdesigner also da kann man schon so ein bisschen nachgehen, da weiß man schon was
cool.
Da sind schon einige dabei, die wirklich auf dem Sprung sind, nochmal eine Etage höher zu rutschen und die einfach wissen, das ist ein Konzept, was nicht schlecht ist, weil man muss ja auch das Preis-Leistungs-Verhältnis irgendwo darstellen. Ne?
Total.
Weil, natürlich kostet es viel Geld, aber das ist ja ein Witz im Vergleich zu einem neuen Boot. Ne? Und
die Kiste ist schnell geworden. Ihr mögt ihn doch alle gar nicht, weil er nicht kommunizieren kann. Ich würde es dir mal richtig gönnen, wenn der richtig gut von die
Globe. Moment, wer ihr? Ja.
Doch, haben wir letztens, hatten wir ein großes Thema, weil er nicht richtig gerade aussprechen kann, weil er über die anderen meckert.
Nein, aber egal. Stimmt überhaupt gar nicht.
Das
war doch, weil er einfach irgendwie falsche Sprüche im falschen Moment losgelassen hat. Aber das war alles wieder vergessen.
Genau. Aber ich würde mich freuen, wie gesagt, das ist wirklich spannend. Apropos bei BU und Charal kommt natürlich wieder und jetzt wieder Bezug auf Boris. Markant ist ja dieses Ruder, ne? Dieses Auseinanderstehen und also er mag ja keinen Bastel haben, aber dafür hat DMG Mori und Simon haben halt kein auseinanderstehendes Ruder, oder haben die das auch? Oder jedenfalls wird da auch drüber, das könnte der auch so ein Gamechanger sein, ne, den ja BU mit seinem Schiff quasi eingeführt hat und auch deshalb ja offenbar die Transat Café Loire so überlegen gewonnen hat.
Also es soll ja einen hebenden Effekt haben.
Ja,
es soll einen anhebenden Effekt haben, ab einer bestimmten. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß es jetzt nicht, ob der DMG Mori das Boot ebenfalls die seitlich stehenden Ruder. Ich kann ja nachher nochmal vorbeigehen oder ich fahre jetzt schnell runter und wir plaudern ein bisschen.
Ja, so ein bisschen. Also ich glaube, so extrem ist es nicht, was sie haben. Ich sehe auch gerade.
Ja, mal sehen. Ich muss es mir angucken.
Ja, aber
okay, es ist ja irgendwie klar, dass sie auf Bio sitzen, das sind ja alles Franzosen. Macht auch Sinn. Ich meine, viel Auswahl haben die Franzosen nicht, ne? Weil es fährt, ist das nur Sébastien Simon, der mit einem neuen Schiff mitfährt? Oder kriegt Bonafou auch ein neues?
Nee, Bonafou hat ein neues.
Hat ein neues,
aber von der alten Generation. Der hat ja die gleiche, die hat ja die gleiche wie Massif, also wo Gutschalt mitgefahren. Also, aber die Generation.
Aber richtigen Neubau hat nur, na gut, Gutschalt ist ja keine.
Es gibt neun. Tatsächlich Neubauten einer neuen Generation. Also das habe ich letztens mal zusammen. Und dann Bon Populaire, klar. Metro.
Bon Populaire kommt.
Ja,
okay.
Metro kommt mit dem neuen.
Halb Französisch.
Ist ja keine Französin.
Ist
aber keine reine Französin. Ich meine jetzt nur
Franzosen. Natürlich keine.
Ach so, die Franzosen.
Welcher Franzose? Das ist nur Sébastien Simon.
Stefan hat es jetzt wieder so ganz spezifisch gemeint. Die
Richomme. Hallo, Richomme kriegt ein neues Boot. Der ist ja wohl der Top-Favorit.
Na also, genau. Richard kriegt ein neues Boot.
Rouillon hat ein neues Boot. Was ist der dann? War der eigentlich.
Aber der hat keinen Sponsor, der fährt ja gar nicht mit.
Er stand ja bei der Taufe, nicht bei der Taufe, aber bei dem Launch dabei und hat daneben und hat geweint. Oder, aber eigentlich gehört ja
Quatsch, keiner war dabei. Von den anderen war keiner dabei.
Auch nicht BH, ich meine, der kriegt auch ein neues Boot. Der kriegt das dritte.
Klatschitsch, Cole Brower, das war's. Also das eigene Team, aber sonst steht da keiner rum. Nee, wirklich nicht.
Gab's denn auch keine Häppchen oder so? Du hast doch bestimmt Häppchen gekriegt.
Quatsch, vergiss es. Also auch jedenfalls nicht für mich. Jedenfalls nicht für mich. Ich komme ja von Segelreporter.
Ich mache mich nicht auf weinerlich.
Kannst völlig abhaken. völlig vergessen.
Zu kritisch berichtet wahrscheinlich. Viel zu kritisch.
Aber ich mache doch eigentlich gar nicht kritisch. Nur harmlos.
Wahrscheinlich.
Sag mal nochmal zu Malizia. Die hat aber, oder sieht man das, man sieht das auf Fotos natürlich immer so, man sieht es, aber man sieht es nicht richtig. Da ist aber auch bei Malizia und von Rouillon das Boot, da ist in der Mitte, läuft auch so eine, wie soll man das sagen, so ein schmaler Bastel, nee, kein Bastel ist es, aber so eine Leiste nach hinten.
Ja, eine Leiste.
Aber ist das wahnsinnig ausgeprägt oder kommt einem das nur so vor?
Ach, das ist nicht ausgeprägt, nein, das ist ein Zentimeter, das 2 Zentimeter hoch oder irgendwas.
Ja, aber da haben sie schon drüber gesprochen, diese Kim-Linie dass die irgendwie auch irgendwie was Besonderes ist irgendwie, aber ja, nicht so ausgeprägt. Ne?
Also, eine Auftritt wird sie nicht haben, die hat wahrscheinlich keine Ahnung, aber ich fand es auf, du hast ein Foto gepostet, da habe ich gedacht, boah, das ist aber richtig, sieht so lang aus, diese Leiste, diese, naja gut, dann ist es wahrscheinlich nicht so. Und sonst, also, wie es bei Boris die Stimmung
ist. Ist das? Also, sie geht
ja, nein, nicht von der Länge, sondern von der Tiefe. Also, die geht so, das sieht so sehr ausgeprägt aus. So,
ja, das ist natürlich
können sich ja
die Kunden das dann darzustellen.
Genau. Ausgeprägtes fotografisches Können.
Ja.
Nein.
Okay. Genau.
Und sonst stimmt, wie ist Stimmung bei Boris? Hat er was gesagt oder so? Oder
nee, ich habe jetzt so.
Er war in Ekstase, habe ich gelesen.
Die sind dann beschäftigt und so. Und was soll ich dann da die 180. Frage stellen, ob das Boot denn vielleicht 2 Zehntelknoten schneller wird oder nicht? Nee, der macht einen guten Eindruck. Der läuft da locker. Der ist in seinem Team, ist ein beliebter Mann. Also das siehst du. Ne? Also das steht außer Frage. Sie mögen ihn alle. Die sind harmonisch untereinander. Das steht alles außer Diskussion. Und ich glaube nur einfach, dass es gab irgendwie eine Überschrift beim NDR, ne, dass er besonders aufgeregt sei oder sogar ärgerlich sei wegen des neuen Bootes und so. Also jetzt mal von der Wortwahl abgesehen, aber ich bin schon wirklich der Meinung, dass der Mann freut sich auf dieses Boot. Weil der hat jetzt eine Maschine unterm Hintern, die eigentlich zweifelsfrei ist, erstmal.
Mhm.
Und ich glaube, das ist schon eine coole Sache. Weil dieser Umstand, wie ich das auch im Artikel beschrieben habe, dass die aus diesen ganzen Kleinigkeiten der vergangenen Jahre gelernt haben und das jetzt alles zusammengepackt haben in dieses Boot, das ist schon eine coole Geschichte. Die andere Seite ist natürlich, du kannst dich jetzt nicht mehr entschuldigen. Das Boot ist cool.
Jetzt muss
das
er liefern, läuft. Ja klar.
Also ich meine, das ist wie beim Fußball und weiß der Himmel, wie bei jedem Sport irgendwo. Du hast die guten Voraussetzungen bekommen, ob das jetzt dein Körper oder dein Boot ist, und jetzt musst du liefern. Punkt. Und das ist natürlich ein Problem, ne?
Eisenhardt, du sagst, haben gelernt aus den ganzen Geschichten. Ja, bestimmt. Hat ja auch viel das Malizia interne Designteam mit zu tun. Aber ich meine, der hat hammerhart den Designer gewechselt, ne? Von VPLP, weil das eben wahrscheinlich auf Verdier, auf den Koch, der natürlich irgendwie auch das, das schnellste Boot, nee, aber Richomme war ja nun ganz nah dran, ne? Vielleicht dann doch, wenn unten, sag ich mal, im Southern Ocean mehr Wind gewesen wäre, wäre der mit dem Boot einfach möglicherweise hätte er dann auch gewonnen. Und klar, das war eigentlich so das Winnerboot und das Winnerteam, was so die nach der vergangenen Warning Globe da eigentlich rauskam. Und dann alles, was ein guter Skipper oder ein guter Teamleader macht, der und der genug Geld hat, der kauft sich natürlich die neuesten und die besten Leute irgendwie zusammen, beziehungsweise auch das beste Designbüro. Und da das irgendwie so ein Dreier-Team ja jetzt war, macht das schon irgendwie alles Sinn. Und du hast ja völlig recht. Also jetzt hat er ein tolles Boot. Andererseits hat er eben aber auch nicht das Boot, wo er ein Alleinstellungsmerkmal mit hat. Also es gibt zwei andere Boote, hoffen wir mal auf Voyon, die in der gleichen Form gebaut werden und muss sich dann natürlich auch mit messen lassen, ne? Auch wenn es noch auf andere
ja, Sachen eben, das ankommt. Ist ja das, was ich eben gesagt habe. Und es ist auch sehr, sehr wichtig in dem Zusammenhang immer wieder zu sagen, auch Malizia, beziehungsweise halt eben alle seine Sponsoren, die Sponsoren von Boris Herrmann, ich meine, da ist ja jetzt auch nicht unendlich viel Geld. Und dieser Umstand, dass die eben drei Boote aus einer Form rausgeholt haben, das macht schon richtig Kohle aus. Ja. Und die werden sich zusammengesetzt haben und die werden gesagt haben, ja, okay, komm, zwei, also ich sag's jetzt mal übertrieben, zwei haben für Koch gehoben und einer für Verdier und ja.
Ja, so wobei ich
oder was auch immer.
Also ich würde mal behaupten, dass das nicht ein Kohleproblem oder Thema war, sondern eher so ein Erfahrungsthema, wenn Bon Populaire damit dabei ist. Ja, klar ist es günstiger, hast du recht, aber das ist eben auch die bündeln da ja auch Know-how einfach, ne? Wenn da drei Teams dran sitzen und Bon Populaire ist dann auch nicht das kleinste Team und wenn jetzt das Team von Royon ist natürlich, wie du schon sagst, auch ganz, ganz viel Erfahrung irgendwie mit dabei, dann ist das, kauft der damit natürlich auch Wissen mit ein, ne? Also die besten Leute, die da alle irgendwie auf ein Pferd setzen. Aber ich glaube auch eher, ich gucke, hab gerade nochmal von Seb Simon irgendwie, das wollte ich eigentlich auch wahrscheinlich nächste Woche nochmal eine Geschichte irgendwie drüber machen, weil das ist ja mega spannend. Wir wissen gar nicht, weil auch die, da gibt es ja jetzt bei Verdier dann eben Schwesterschiffe, die ähnlich gebaut sind, live DMG Mori und das Ding. Und dann ob Richomme jetzt zum Beispiel, ob der sich noch ein bisschen abhebt, davon ist die Frage. Aber Simon hat zum Beispiel so eine ganz irre, der will jetzt mit einem Joystick steuern, hab ich gelesen, wie auch immer das nachher funktionieren soll. Das ist so sein Ding. Also das quasi Rumpf und Speed, klar, dass das alles schon durchaus ähnlich ist, dass man dann eben, wie es ja auch beim America's Cup ist, da geht es ja nachher nicht um das Aussehen des Bootes oder die Foils, sondern eher so, wie wird die Hydraulik in das Innenleben, wie funktioniert das am besten? Und das kann natürlich sein, dass diese neue Generation der Imokas, dass da eben viel passiert, auch mit dem Autopilot. Und das ist natürlich dann, wo das Malizia-Team auch richtig performen kann, wo dann auch nicht der Gegner oder sag mal Freund auch alles weiß. Also da kann man, glaube ich, auch noch echt krasse Schritte machen, auch wenn die Boote gleich aussehen. Also das ist jetzt, glaube ich, die Aufgabe, die Teams haben. Und wie gesagt, wenn es jetzt so ein krasses Ding ist, dass da jetzt plötzlich mit Joystick gesteuert wird, statt mit Ruder oder was auch immer, dann sind das schon krasse Entwicklungen, auf die wir uns, klar, können wir uns auch freuen. Ich finde das immer spannend, aber wo dann eben auch große Unterschiede nochmal entstehen können, auch wenn die Boote gleich aussehen.
Roti Rum wird wahrscheinlich das erste Mal sein, dass wir uns alle ein Bild davon machen können, ne, über diese ganzen Systeme.
Ja,
Boris' letzte Roti Rum mit der neuen Malizia war ja nicht so gut.
Ja.
Meint ihr, der greift da jetzt voll an, um das zu umgehen?
Ja, der ist ja vorher schon unterwegs. Der ist ja vorher mit dem Boot schon
aber
unterwegs.
Aber nicht single-handed.
Ja, nee. Nicht single-handed, aber das Wichtige ist ja bei der ersten, also die Roti Rum, die du jetzt gerade erwähnt hast, die vor vier Jahren. Da ist er ja quasi einfach ins kalte Wasser sozusagen gefahren.
Ja, stimmt.
Und da war ja gar nichts vorher richtig durchkalkuliert und getrimmt und so. Jetzt ist er mit guten Leuten unterwegs. Das heißt, die fahren am 1. September ist der Start in New York. Das heißt, mindestens zwei Wochen vorher sind die drüben. Das heißt, die haben erstens mal viel, viel Druck, aber sie müssen halt den Kahn auch darüber bringen, ohne Schäden. So, dann sind sie drüben und dann segelt ein wirklich ausgesucht gutes Team gemeinsam mit Boris Herrmann, unter anderem ja auch Justine Metro, wie wir wissen. Die segeln das Ding im Regatta-Modus darüber und die werden da Daten sammeln. Das wird göttlich werden für ihn dann wiederum in der Route rum. Als Solo-Segler. Und das ist einfach ein gutes Konzept meines Erachtens nach. Und das war auch einer der Gründe, warum Boris gesagt hat, ja, ich mach die Route rum. Also jetzt mal von unserem Sponsorendruck, von dem wir eben geredet haben und so ganz abgesehen. Aber das ist mit Sicherheit ein Grund für ihn.
Naja, aber wenn das so gewesen wäre, dann hätte er das von Anfang an das Konzept so gemacht. Er wollte sie ja nicht fahren halt. Ne? Also er muss ja jetzt irgendwas passiert sein, dass er sich umentschieden hat. Aber ja, du hast recht.
Frag ihn doch.
Ja, aber das ist ja relativ auf der Hand. Der Elefant, der da im Raum steht, ist halt das Ocean Race. Und wenn er nur den Vergleich, den er eigentlich beim Ocean Race haben wollte, um das Boot eben quasi schnell zu machen für die Vornik Globe, der fällt mehr oder weniger aus. Oder er fährt eben, wie Stand heute, mit dem Gimori darum, mit Oliver Herr, kannst du da wahrscheinlich eben nicht so zu rechnen, weil das eben ein altes Boot ist. Aber jetzt hat sich das natürlich irgendwie geändert. Und natürlich ist es dann auch völlig richtig, wie du sagst. Die fahren ja dann nicht nur diese Regatta, sag ich mal, sondern die fahren ja auch nochmal hin nach New York und trimmen das im Grunde mit ein. Und im Vergangenen, ja, wie gesagt, vor 4 Jahren, ich meine, das war schon ein bisschen komisch, weil da sind ja durchaus zwei Boote der ersten Generation haben eben auf Platz 1 und auf 2, also Rouillon und Dallin. Und dann sind ja 4 Boote, glaube ich, der neuen Generation gekommen. Aber Boris war einer derjenigen, nur Sam Davies war noch mit dem neuen Schiff eigentlich, der wirklich kaum getestet, eher ziemlich weit hinterhergefahren ist. Aber das ist auch ein Unterschied, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen oder auch geredet. Heutzutage, eben 4 Jahre später, haben sich die Computertools so viel weiterentwickelt, dass du eben aus dem das Boot launchen kannst und fast sofort gewinnen kannst, was bei der vergangenen Generation ja Dallin gezeigt haben und eben Rouillon auch, die sofort, ich glaube, Rouillon hat sofort Fasted Race oder umgekehrt, oder Dallin hat Fasted Race, also war gerade, weiß ich nicht, ein paar Wochen auf dem Wasser und konnte sofort losfahren, obwohl sie es spät gelauncht haben. Und das sind einfach jetzt einfach, hat sich viel entwickelt und da kann man jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass die Boote richtig eingesegelt werden müssen. Aber es hilft natürlich, hast du völlig recht, mit dem Team da vorher, das ist bestimmt ein guter Punkt. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass er da echt gut performen wird und das wird er sich auch so ausgerechnet haben.
Nächste Rennen, also ist ja Ocean Race Atlantic, ist schon in 55 Tagen, sehe ich gerade. Also dauert jetzt gar nicht mehr so lange. Sind wir vielleicht auch schon mal gespannt. Auf jeden Fall ist da schon mal, gibt es dann das erste Mal schon den Kampf der Systeme, der Bastel gegen den Nicht-Bastel.
Gegen X-Wing, Carsten, gegen das X-Wing-Ruder.
X-Wing-Fighter. Genau. Komm, dann haben wir jetzt das Thema mal durch, Carsten. Kommen wir jetzt zu deinem persönlichen, zu deiner Route rum. Würd's gerne rumtrinken heute wahrscheinlich, ne?
Ja, genau.
Ja. Du hast echt Pech gehabt, ne, muss man sagen, so ein bisschen, bei deiner bisherigen WM.
Ja, Pech ist immer so eine Frage. Beim Segeln sagt man auch immer, okay, gehört auch Vorbereitung dazu und Training natürlich, sag ich mal. Was haben wir auch so vor? Das haben wir doch oft drüber gesprochen, ne? Glück, wie ist dein Spruch noch immer? Glück haben immer die Richtigen oder die Falschen? Oder
nee, immer Glück ist Können.
Immer oder Glück so, ist Können. Genau.
Ich mache jetzt nicht den Umkehrschluss, ich sage bei dir, immer Pech ist Pech.
Ja. Nein, also es war vielleicht ein bisschen unglücklich. Also wenn ich das gesehen habe, um mal jetzt schnell auf den Tag heute zu springen, und ich habe wirklich als Mitfavorit, also nochmal dazu, wir segeln hier Weltmeisterschaft, Medenblick, Contender, 100 Boote und es hat jetzt 2 Tage ziemlich gehackt, also 4 Rennen sind gelaufen von 10 und Mitfavorit war für mich Christoph Hohmeier, der war auch schon ganz oft Vize-Europameister, Vize-Weltmeister, glaube ich, und der ist beim Wind einfach richtig gut und er hat gestern 2 Vierte gefahren, war also voll dabei im Kampf um den Titel. Und heute fährt er neben mir, also mein einziges gutes Rennen heute, also ist eigentlich dabei, auf der letzten Kreuz zu überholen. Dann denke ich, ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Der muss doch jetzt gleich an mir vorbeiballern. Und ja, nachher sehe ich ihn im Hafen und Baum gebrochen. Also ist wirklich ja, am Schiff, Niederholer. Der, und der hat nun wirklich sein, der segelt auch schon ewig. Ich glaube, der hat mit 17 schon angefangen. Contender, hat das richtige Gewicht, ist ja eine weltweit besten Contender-Segler. Und der wäre wirklich mal reif gewesen, auch für einen Titel. Und ja, und bei dem würde ich sagen, er sagte nur, er hätte eigentlich einen Großbaum sogar bestellt zu Kieler Woche, sollte der da sein, damit er den testen kann. Und dann ist das aber nicht fertig geworden, hat er dann doch seinen alten genommen. Naja, aber du weißt es ja nicht, du steckst dich drin. Du kannst auch nicht alle Variablen im Griff haben, aber je komplizierter das Schiff, deshalb großen Respekt, Malizia, deshalb gibt es dann natürlich auch diese ganzen Präparateur-Teams. Und wenn dann draußen da irgendwas passiert, wir haben ja nun, gestern ist übrigens Kumpel Georg hier in Medenblick gelandet mit einer Pogo und der rief mir an, du, ich bin auch gerade in Medenblick, so, was ist denn los? Und dann musste er nur so lachen. Ja, du, ein Uck, er hätte ein Uck-Problem. Also eben wäre der Haken oben von hat ganz viele Podcasts immer gehört und bezog sich dann irgendwie darauf, weil wir da natürlich auch viel drüber geredet haben. Also ist die Fock von oben gekommen, müssen jetzt reparieren. Naja, wir haben gestern kurz zusammengesessen und ja, also das war, und beim, ja, das zu der Geschichte, also natürlich kann man, da würde ich jetzt mal sagen, der hat eigentlich alles gemacht. Ob ich jetzt alles gemacht habe von der Zeit her, damit auch alles hält, ich glaube, bei so viel Wind kommt dann doch immer noch mal zum Tragen, dann doch ein bisschen weniger Erfahrung, vielleicht auch nicht, ich weiß noch nicht so die neuralgischen Stellen, die kaputt gehen, beziehungsweise, lange Rede, kurzer Sinn, gestern ist mir halt noch mal schon wieder der Niederholer gebrochen, wie auch bei der holländischen Meisterschaft hier, allerdings an einer völlig anderen Stelle. Ich habe ja einen neuen Mast danach auch gesetzt und da ist so ein Tampen, wo eigentlich die ganze Niederholer-Mimik dranhängt, der ist irgendwie chamfield. Ich habe nachher bei anderen Masten geguckt, wo das genauso ist und ich weiß nicht, wieso der jetzt bei mir gebrochen ist und ob da irgendwie eine Ecke ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich, das war gestern eigentlich ganz spannend, bei fast 30 Knoten Wind irgendwie, dann habe ich gedacht, ich gebe jetzt auf, weil ich dachte, es geht nicht ohne Niederholer, aber dann bin ich dieses Rennen gefahren und besonders spannend, wer Jolle segelt oder mal beim Fahrtensegeln ja auch, aber ich stelle mir das mal vom Laser vor, wenn man ohne Niederholer einen Vorwindgang fährt bei 25 Knoten, riesige Welle, also ganz genau, der kann vorstellen, was das für ein Eiertanz eigentlich war. Ich hätte nicht gedacht, es geht. Ich sage, probier's mal. Und bin dann eigentlich ganz stolz, dass ich noch, weiß ich nicht, glaube ich, 31. geworden bin. Aber muss sagen, ich glaube, sind nur 50 von 100, die zweimal überhaupt ins Ziel gekommen sind. Die 40 sind gar nicht erst rausgefahren. Und im ersten Rennen, ja, da bin ich auch irgendwie was über 30, bin gekentert. So ein Mist, der passiert. Und insofern dachte ich jetzt eigentlich, okay, heute nochmal angreifen, ein bisschen weniger Wind, ist auch direkt gut gelaufen und war, weiß ich nicht, Dritter, Vierter, Fünfter. Und dann sind doch, als am Ende nachher die Schnellen in Australien vorbeikamen, ja, bin im Endeffekt Neunter geworden, wo ich eigentlich ganz stolz drauf bin, bei dem.
Was ja gut ist, genau.
Genau, das geht eigentlich. Ich bin auch ganz gut rausgefahren, immer war Raumsturz sehr schnell und ich habe witzigerweise nur. Ich war, glaube ich, an der Lehtonne, so im zweiten vorne. Wir fahren immer Dreieck und dann Schenkel und dann ein Louvre im Ziel. Und ich glaube, nach der zweiten Runde bin ich eigentlich ganz gut auf dem Raumschenkel. Da waren wir, glaube ich, Dritter, Vierter. Und hier Eike Martens, der im Moment wirklich auf Platz 5 richtig toll vorne liegt. Unsere Kieler Gang. Mit Eike bin ich auch ganz viel Liga gesegelt, damals für Wassersportverein Hemeling, wo wir auch Vizemeister waren. Also der Orthopäde Lubinus Klinik, ganz, ganz krasser Typ. Und naja, das ist halt unsere Trainingsgruppe und er fährt eben, ich lieg vor ihm, noch so ein Holländer dahinter und dachte, oh, das dreht doch jetzt der Wind, ich wende. Also die Wenden sind bei so einem Contender halt echt, echt schwierig. Der Baum ist nur ganz knapp irgendwie hinten über dem Deck, wenn ein Niederholer vollgezogen ist und dann mit dem langen Pinnenausleger wie beim Katamaran muss man ihn da hinten rumschwingen. Also habe ich eigentlich ganz gut hingekriegt, aber er ist einfach nur, ich habe danach gesagt, okay, Eike, wo bist du denn dann geblieben? Ich habe ihn aus den Augen verloren und dachte, der wäre irgendwie gekentert oder und dann unter der Dusche frage ich dann, sag mal, was war denn eigentlich? wollte jetzt die traurige Geschichte hören. Dann sagt er, nee, du, ich habe gewonnen. Ich sage, was? Also er ist einfach noch mal ein paar Bootslängen weiter nach rechts gefahren. Da, der Wind hat, also sind krasse Dreher, 20, 30 Grad Dreher drin, auch trotz dieser Überlebensbedingungen hier. Und ja, hat für ihn gereicht. Und ja, ich bin im Endeffekt dann nach dem Vorwind, wie gesagt, Montas war ganz okay. Also war sehr okay und da war ich ganz happy mit. Aber es hätte eben sogar noch besser sein können, wenn, finde ich, ein Tick weiter damit rausgefahren. Aber das ist immer hätte, wäre, wenn. Das ist eigentlich Quatsch, hat er besser gemacht.
Du hast ja jetzt vier Rennen von 10, ne? Also 6 genau. Kommen noch und einen kannst du streichen, ne?
Ja, richtig. Aber ist natürlich.
Kannst du mir gesagt, die Telefonnummer von Roberto Mazzalli geben, besorgen?
Weißt du, wer das ist?
Nee. Das ist euer Präsident.
Bist du ihn bedrohen?
Nein, ganz anders. Der Präsident der Contender Class.
Echt?
Präsident von der Contender Klasse. Klasse vor allem. Ja, internationale.
Italiener.
Roberto Mazzalli, Italiener. Ja. Weil es gibt ja einen neuen Weg, dass du, könnte man erreichen, dass du 3 streichen darfst.
Ich weiß.
Einfach irgendwie gucken, dass man Friedrich Merz nachahmt, dass der den anruft.
Ja.
Oder?
Das müsste man direkt schon mal treffen.
Du hast recht, das könnte man wirklich mal machen.
Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin.
Ist, glaube ich, in der Stunde ist, glaube ich, gleich hier AGM, also allgemeine Versammlung der Klassenvereinigung. Vielleicht kann ich das Thema mal voranbringen. Es gab da so einen Anruf.
Hol dir so eine Merzmaske, kriegst du bestimmt in was ist so eine Gummimaske?
Ja, stimmt. Aber es ist eben doch, dann hängt da nochmal viel zusammen, weil, wie gesagt, das zweite Rennen dachte ich hetze jetzt zusammen und war auch, ja, aber leider falsche Seite, aber ich glaube, ich habe gesehen, wo ich in der Lufthansa mit war, mit unserem Dan Sören, der ja auch schon Weltmeister war, der ist nachher so 15. geworden. Also in der, auf dem Platz lag ich wohl so auch. Und da bin ich, aber das manchmal denke ich mal auch, manchmal kommt auch jeder Mist irgendwie zusammen. Also manchmal dreht der Wind so und dann der hätte nur so 2 Grad drehen müssen, dann wäre ich an der Lufthansa, als war auf der Leyline knapp. Wenn, spart man sich. Auf jeden Fall sparen, möglichst wenig wenn bei diesem Kommentar, weil du auch einfach echt langsam dabei wärst. Und dann sagt, ja, das schaffe ich. Und ganz viele sind überstanden. Ich bin so um die Lufttonne rum. Dann geht er kurz vor der Tonne, so 2 Grad nach links. Und ja, ich komme eben nicht an dieser Tonne vorbei. Fahre auch nicht 2 Wenn, sondern fahre gegen die Tonne, fahre dran vorbei, bleibe mit dem Schwert hängen. Komm immerhin vorbei an dem Ding, muss dann aber ja bei über 20 Knoten so einen Strafkreis drehen, fahre dann die Leute, ich habe mal die Augen gesehen, ein Italiener, ich fahre dann so ein 360 und die anderen kommen halt oben an der Lufttonne, fallen dann ab mit Vollgas, das ist ja wie beim, weiß ich nicht, CGP oder so, immer dieses Abfallen oben, da kriegst du die höchste Geschwindigkeit. Ich komme quasi auf Steuerbord auf die zugeschossen, weil ich ja noch die letzte Halse für meinen 360-Grad-Kreis mache. Klappt irgendwie und ich dann, wow, bin eigentlich ganz happy, liegt da wahrscheinlich so um die 20 irgendwie. Und dann, ja, geht aber leider, weiß ich nicht, nach der Raumtonne, die Halse kriege ich noch ganz gut hin, aber dann kennt er ich irgendwie Baum ins Wasser, ins Segel fast gesprungen, weit daneben gesprungen und dann, weiß ich, noch 3-mal gekentert und dann war ich 45. Und dann, ja, insofern ist eigentlich jetzt, kann man so sagen, die WM für mich so mehr oder weniger vorbei. Ich hätte schon mal gedacht, so, so Top 10 irgendwie so angepeilt, aber ja, das ist, kann man sich jetzt abschminken. Jetzt kann man nur noch mal gucken. Also morgen ist komplett anderer Wind, soll sehr wenig Wind sein. Da kommen die Leichtwindspezialisten, so, ob ich dazugehöre, keine Ahnung. Aber ja, jetzt wird
es ein bisschen lockerer. Es sind 70 Boote, glaube ich, die aktuell dabei sind. Ne? So
naja, wenn wenig Wind ist, dann sind 100 Boote wieder da.
Mehr,
ne?
Genau.
Also, ja, genau, klar, die sind ja viel allein geblieben.
Du bist, glaube ich, am 27. Rang. Ist ja jetzt auch, muss man jetzt wirklich sagen. Also, ich meine, was soll ich sagen? Ich würde im Hafen mit dem Boot umfallen, ohne dass das fährt.
Nein, das ist ja kein schlechtes
Ergebnis.
Also, nein, das geht ja um Anspruch und was ich mir so für Ziele gesetzt habe, habe auch ein bisschen geübt und ich habe jetzt mit Maß und so und dann dachte ich, okay, und der 9. oder da zeigt eigentlich, dass ich das mir nicht völlig eingebildet habe, da vorne reinfahren zu können. Allerdings muss man auch sagen, also da die Top 5, da ist bei Wind kein Rankommen, also für mich jedenfalls nicht. Aber
ja, schon krass, wie konstant die ersten 4 fahren. Ja. Weißt du, die haben immer noch 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 da stehen. Also drüber einmal siehst du eine 7, da steht, aber sonst, die sind immer, das ist eigentlich so, weiß ich nicht, vorneweg fährt mit 4 Siegern Bayern München. Und dann kommt der Rest.
Ja, das ist schon echt krass. wie gesagt, die Hackordnung, wir haben auch schon mit über Philipp Buhl auch drüber geredet oder bei Starkwind im Laser, bei anderen Klassen ist es auch, das ist eine Gewichtssache, ist eine Handling-Sache. Ich habe erzählt, da ist ein Engländer dabei, Simon Mussel, der war auch schon Weltmeister, der wiegt halt, weiß ich, 110 Kilo und der ist halt bei Wind schnell, aber bei wenig Wind ist er eben nicht schnell. Und die anderen, aber dieser Bulker, der Australier, der glaube ich Zweiter ist oder Dritter, der ist aber eben schon mehrfacher Weltmeister. Der hat so ein, der ist bei Starkwind schnell, der ist heute neben mir gestartet und ich dachte, oh, ich habe eigentlich einen ganz guten Start, aber der ist so dann an der Kreuz dann vorbeigehämmert. Da dachte ich, oh Gott, ja, das geht dann doch dann schwierig. Ich bin dann Raumschiff, glaube ich, nicht so schlecht. Aber naja, aber das ist dann eben klar. Und dann vorne die Top 5, egal wo die dann starten, die belauern sich natürlich auch so ein bisschen. Dann guckst du, dass du nicht so weit von weg fährst. Und dann sind die halt bei so einem Starkwind alle vorne. Also spannend wird es wirklich, wie die, also wie der Titel dann ausgemalt, wenn es dann eben weniger Wind wird, dann kommen plötzlich andere dazu, dann muss man ein bisschen Winddreher, Taktik und nicht nur, wer traut sich eine Wende zu fahren. Es gibt ganz andere Geschichten. Meistens, ich weiß nicht, ob so viel, also wenn 10 Knoten Wind wird, über 10 Knoten ist ja Pumpen erlaubt bei uns. Wenn es unter 10 Knoten Wind ist, dann wird es eben alles so ein bisschen tricky. Dann kommt die Jury dazu. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel wackelt. Und sonst kriegst du Strafkriege. Also das ist ein ganz anderes Spiel. Und da werden auch die Karten neu gemischt. Und am Endeffekt sieht es so aus, ob es eine Weltmeisterschaft wird, wo derjenige gewinnt, der wirklich der beste Allrounder ist. Und ja, Hut ab vor den, die da ganz vorne. Und groß, ganz doll Daumen drücken hier für Eike, der jetzt wirklich Fünfter ist. Ich glaube, Max auch total spannend. Der ist jetzt, glaube ich, Zehnter. Der hält immer mit, obwohl das echt ein totales Gewicht ist. Aber der ist mit Abstand der Schnellste bei wenig Wind. Also der kann nochmal richtig nach vorne kommen. Ob ganz nach vorne, muss man mal gucken nach den vier Rennen. Also spannend.
Wir verfolgen es weiter. Ich werde den Link nochmal zum Manage to Sale über die Contender WM hier reinposten. Perfekt. Dann wünschen wir dir noch, ich glaube, ich spreche in Mikus Namen.
Ja, ich meine, ich kann auch alleine sprechen. Und ja.
Bist du schon mal Contender gesegelt?
Ja, bin ich schon mal.
Ja,
echt? Ja, was heißt gesegelt? Also ich hatte tatsächlich mal so das Glück, dass jemand sich 2-3 Stunden Zeit für mich genommen hat. Und ich bin dann auch wirklich im Trapez gehangen auf einem norditalienischen See und am Como See, um genauer zu sein. Und das war eigentlich sehr, sehr cool. Ja, muss ich echt sagen, es hat mir unglaublich gut gefallen. Aber
seitdem fährst du Rhönrad,
ne? Im Lauf der Zeit hat es nicht hingehauen, dass ich da...
Oder seitdem fährst du jetzt... Dann hast du dir sofort das Rhönrad gekauft danach, ne?
Ja, das Rhönrad, also das, ich meine, also ohne dass ich jetzt hier diesen wunderbaren Podcast unnötig verlängern will, aber das Rhönrad, das habe ich nicht geschnallt. Aber gut, okay, das ist nochmal eine andere Geschichte, ja.
Dann bist du nicht, dann wird, Carsten, du musst jetzt sagen, Mikko, dann bist du nicht richtig Contender gesehen. Nee, das ist, wenn Carsten erzählt, wie das geht und wenn er erzählt von zu Hause, von seiner Installation, wie er so Wenden und Heisen übt, da an seinem selbstgemachten Trapez-Simulator.
Die ersten Wochen habe ich das mal gemacht, um mich zu trauen. Ja. Naja, okay.
Yeah. Aber dann hört sich das wirklich ein bisschen nach Rhönradfahren an. Ich kann das nachvollziehen. Ja, in dem Sinne, stimmt auch. Schönen Abend euch. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Und ja, auch bis von bald. Mir. Macht's gut.
Tschüss. Segelreporter. Der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.